Danke. Und danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr darüber. In der Kirche, muss man ja mal so sagen, in der Kirchengeschichte, war das goldene Zeitalter, in dem sich alle miteinander verstanden und das pure Wohlgefallen herrschte, vor allem eines. Kurz. Leider. Kurz. Und das hat sich seitdem nicht geändert. Und ich glaube, wir alle wissen, was für ein Kampf es wirklich ist, an so etwas festzuhalten wie diesem Wort, dass Gemeinden die Hoffnung für die Welt sein sollen. Das Licht für die Umgegend, für die Menschen, dass es gesehen wird. Schwierig. Eigentlich kann das keine Überraschung sein. Weil Gott in seiner Weisheit Menschen zueinander geführt hat, mal mehr, mal weniger, je nach Gemeinde, aber im letzten Menschen zueinander geführt hat, die im normalen Leben eigentlich nichts miteinander zu tun haben würden. Oder nur wenig. So war es jedenfalls damals ganz besonders. Und heute ist es, glaube ich, immer noch so. Und gleichzeitig haben wir als Allianz Gebetswoche in diesem Jahr nun einmal dieses Thema Hoffnung miteinander lesen, leben. Und dann steht im Begleittext, immer mehr Menschen in unserem Umfeld sind verängstigt und hoffnungslos. Wir Christen machen einen Unterschied in der Welt, wenn wir Hoffnung leben und von ihr reden. Wenn wir Hoffnung leben und von ihr reden. Wir wollen also nicht nur, das ist ja der Anspruch, nicht nur irgendwie miteinander auskommen, uns irgendwie hier miteinander treffen und dann mit leichten Aufatmen wieder auseinandergehen, sondern unser Miteinander soll einen Unterschied machen, ein Hoffnungszeichen für die Welt. Und dafür, du hast das gesagt, 1. Thessalonicher 5, ab Vers 12. Und jeden Tag fragen wir, wie das miteinander gelingen kann und gucken immer wieder einen neuen Gemeindebereich an. Und zwar so, dass die Hoffnung, wenn wir dem folgen, groß wird oder größer wird. Und heute geht es um die angemessene Reaktion auf die, die Gemeinde leiten, indem sie das Wort aufsingen. So muss man es sagen, so steht das da. Die Gemeinde leiten, indem sie das Wort auslegen. Also Vers 12 und 13 in der Luther-Übersetzung. Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, achtet, die sich unter euch mühen und euch vorstehen im Herrn und euch ermahnen, ehrt sie in Liebe umso höher um ihres Werkes willen. Und ich lege mal die Basisbibel daneben. Da heißt es, wir haben aber eine Bitte an euch, Brüder und Schwestern, erkennt diejenigen unter euch an, die sich für die Gemeinde abmühen. Sie sorgen im Auftrag des Herrn für euch und zeigen euch den rechten Weg, begegnet ihnen wegen ihres Einsatzes mit größter Achtung und voller Liebe. Also, wie sollen wir als Gemeinde mit denjenigen, die Gottes Wort auslegen, so umgehen, dass aus unseren Gemeinden Orte werden, die Hoffnung ausstrahlen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, von Anfang an wirklich diese Perspektive mitzudenken, weil es eben, und das muss man wirklich sagen, nicht um irgendwie, um das gleich wegzusagen, hups, ja, das ist wirklich Mist, muss man wirklich sagen, mir ist vorgestern eine Ölflasche runtergefallen und wie soll ich sagen, sie war schneller als ich. Und als sie unten ankam, war sie dann schon kaputt, aber meine Hand war noch auf dem Weg. Also wie dem auch sei, es ist eben nicht eine ständische Ehrenordnung, zumal es damals ja noch überhaupt keine Ämter gab. Ja, also es geht nicht darum zu sagen, ja, die das Amt innehaben, sondern es geht um dieses Ziel, Gemeinden zu Hoffnungsorten zu machen. Luther sagt, achten und hoch ehren. Die Basisbibel sagt, anerkennen und größte Anerkennung entgegenbringen. Und ich sage euch, das hast du auch schon gesagt, ich bin gerade ziemlich froh, dass wir Kanzeltausch haben. Also es ist ja irgendwie doof, wenn man sowas in seiner eigenen Gemeinde sagt. Ne? Und alles, was man sagt, implizit immer mitsagt, so, ja, es geht auch so ein bisschen hier um mich. Also insofern bin ich ganz froh, dass ich hier sein kann und sage, es geht um dich. So eigentlich, wie Paulus das in seiner Gemeinde ja auch gemacht hat für die Thessalonicher. Und gesagt hat, es geht nicht um mich, sondern es geht um die, die da bei euch in Thessaloniki sind und die Verantwortung tragen. Und da ist eben diese erste Frage, also trotzdem noch einmal, weil ja dieses Vorurteil trotzdem immer wieder da ist, wie kann man über so einen Abschnitt predigen, ohne wie ein selbstbezogener Pfau dazustehen? Schätzt diejenigen, die euch unterweisen. Mich auch. Ja. Also es ist gut, dass ich hier bin und von außen spreche. Nach dieser ersten Hürde die zweite Frage, was bedeutet das inhaltlich konkret? Diejenigen, die durch ihre Wortauslegung Einfluss auf Leben haben, Einfluss auf Gemeinden haben, hoch zu ehren und zu achten. Und das dritte, inwiefern sorgt diese Achtung und Wertschätzung dafür, dass Gemeinden zu Hoffnungsorten werden? Das erschließt sich ja noch nicht ganz selbstverständlich. Ich glaube, es ist wichtig, mit diesem ersten Punkt anzufangen, denn solange wir das nicht aus der Welt geräumt haben, dass es nicht um Streicheleinheiten für Pfauen geht und Selbstdarsteller, können wir uns dem Eigentlichen nie wirklich zuwenden. Als ich Kind war, bei uns im kleinen Arnsbeck, Südheide, da war klar, wer die Gemeinde leitete im Kirchenvorstand. Erstens Männer, zweitens die großen Bauern. Die, die schon wichtig waren, noch ein bisschen wichtiger. Das war ganz selbstverständlich ungefragt. Und was meine Berufsgruppe angeht, wo man sich manchmal ganz schön allein fühlen kann, natürlich ist da immer die Versuchung, sich noch irgendwo ein wenig mehr Bestätigung oder Lob in dem, was man so tut, zu wünschen. Also ja, die Versuchung ist da. Diejenigen, die berufen sind oder beauftragt, das Wort auszulegen, die sind gefährdet. Da müssen wir gar nicht drum herum reden. Und noch einmal ja, es hat mit den Ämtern, die sich später aus dieser Aufgabe der Wortverkündigung entwickelt haben, auch jede Menge Missbrauch dieser Ämter gegeben, egal ob ich davor das Zeichen katholisch, evangelisch oder freikirchlich setze, ganz egal. Wir wissen alle um das, was mal gut geht und immer wieder auch mal nicht. Und gleichzeitig tut sich hier noch einmal die Versuchung auf, falsch abzubiegen, sowohl für die, die das Wort auslegen, wie für die, die es hören, weil die Zielrichtung der Paulus-Worte doch in eine ganz andere Richtung geht. Also Beispiel, wenn ein Richter in einem Richtersaal das Gesetz auslegt und anwendet, dann macht er sich nicht selbst wichtig. Seine Autorität im Gerichtssaal bezieht sich darauf, dass er die Gesetze kennt, mit denen umgeht, um Recht zu sprechen. Da ist ein Ziel dahinter, um Recht zu sprechen. Und wenn er danach die Robe oder sie die Robe auszieht und von dieser Richterbank rumgeht, steht er wieder genau wie vorher, wie alle anderen, ganz einfach unter dem Gesetz, wird normaler Bürger. Mag vielleicht noch ein bisschen davon zehren, oh, ich bin Richter, interessiert aber im Grunde genommen keinen. Wenn diese Aufgabe nicht mehr da ist, hört das auf. Und ich denke, dass das bei uns genau das ist, was Paulus im Sinn hat. Die Autorität liegt eben nicht in der Person, sondern im Amt dieser Person. Und beides darf man auf keinen Fall verwechseln. Weder die, denen was gesagt wird, noch die, die das Wort sagen. Nicht die Person, sondern das Amt. Und noch nicht einmal das stimmt ganz. Denn eigentlich muss man ja wirklich sagen, das Amt gab es nicht, als Paulus das sagt. Fing gerade an, sich auszudifferenzieren, aber eigentlich gab es nur die Aufgabe. Also hat der Mensch, der mit Gottes Wort umgeht, nur und insofern dann Autorität, als er oder sie erstens dieser Aufgabe nachgeht und zweitens dieses Wort der Gemeinde auch wirklich etwas bedeutet. Vers 12 heißt es, achtet, die sich unter euch mühen und euch vorstehen im Herrn oder ehrt sie um ihres Werkes willen. Wenn niemanden interessiert, was Gottes Wort sagt, oder wenn jemand denkt, na, am Ende mache ich dann doch das, was ich denke, dann kann ich hier vorne oder kann der, der das Wort auslegt, 100.000 Mal etwas sagen. Er hat keine Autorität und auch keine Ehre. Jeder von euch, jeder von uns, der das Wort hört, bezeugt mit seinem Leben, welche Ehre wir dem Wort geben und vermittelt dann demjenigen, der das Wort sagt. Wir sollen also diejenigen achten und ehren, die Gottes Wort auslegen oder als Gemeindeleitung die Rahmenbedingungen dafür schaffen, damit Gottes Wort wirksam werden kann. Denn im Wort Gottes kommt Gott zu uns. Keine Rolle spielt offensichtlich, wie viel oder wie hart einer arbeitet. Und es spielt auch keine Rolle, ob mir gut gefällt, was der oder die da vorne gerade sagt. Oder ob das erfolgreich ist und jede Menge Leute kommen. Weil wir da schon wieder im Letzten bei der Person wären. Und genau da sollen wir nicht sein. Unseren Verkündigern und Gemeindeleitungen mit Achtung zu begegnen und sie zu ehren, heißt nicht, eine weitere Feder in den Pfauenhintern zu stecken, sondern zu leben, wie viel Gott und sein Wort mir bedeuten. Das heißt es zu ehren. Für unsere Zeit gesprochen, Gott lädt durch sein Wort und damit die indirekt das Amt auf, zu dem die verantwortungsvolle Aufgabe gehört, mit diesem Wort umzugehen. Zweite Antwort, worum es darum geht, was Gottes Wort inhaltlich bedeutet. Paulus gebraucht in diesem kurzen Abschnitt mit dem, was er möchte, zwei griechische Wörter, eidenai und hegeistai, die erstens achten und anerkennen und zweitens hoch ehren, größte Anerkennung bedeuten können. Eidenai kommt vom griechischen Wort eida und heißt schlicht und einfach so viel etwas wie kennen oder wissen. Und gleichzeitig ist uns natürlich auch klar, dass es nicht bedeuten kann, ja, ihr sollt den oder die, die da vorne stehen, irgendwie kennen, dem Namen nach. Ich kenne dich, hi. Oder zu wissen, was für Hobbys er oder sie hat. Hier meint es offensichtlich, dass es sich darauf bezieht, jemanden im Rahmen einer bestimmten Aufgabe zu kennen, in der Ausübung dieser Aufgabe. Nehmen wir an, neben euch wohnt Frau Schmidt. Frau Schmidt ist, das wisst ihr, eine ordentliche Frau, eine nette Frau. Sie grüßt jeden Tag, stellt am Mittwoch pünktlich die Mülltonne raus, bewahrt den Schlüssel für euch auf. Wunderbar, ihr kennt sie. Und dann wird euer Kind krank. Ihr kommt ins Krankenhaus. Euer Kind kommt ins Krankenhaus. Und auf einmal begegnet euch Frau Schmidt als Frau Dr. Schmidt und rettet das Leben eures Kindes. Garantiert kennt ihr von dem Zeitpunkt an Frau Schmidt anders als vorher. Und sie hat eine andere Bedeutung für euch, weil sie das Leben von jemandem, der euch nahesteht, gerettet hat. Das meint kennen. Eidenai heißt, dass wir unsere Gemeindeleiter und Verkündiger von ihrem Dienst her wahrnehmen sollen. In ihrem Dienst sagen sie uns das eine Wort, das rettet, das heilt und befreit. Der am Kreuz gestorben ist und nach 3 Tagen auferstanden ist, von dem erzählt dieses Wort. Darum geht es. Und das ist der entscheidende Blickwinkel der Wertschätzung. Ich bin dir so dankbar für das, was du mir gesagt hast. Das Wort, das du mir gesagt hast, macht einen Unterschied in meinem Leben. Und das ist die Ehre, die ich heute noch denen zolle, die mir damals das Wort gesagt haben, das bei mir in meinem Leben diesen entscheidenden Unterschied gemacht hat. Immer noch ehre ich denjenigen, den Pastor damals obwohl er heute schon lange tot ist, denke an ihn und denke, ja, du hast mir das entscheidende Wort gesagt. Im 1. Korinther 4,1 schreibt Paulus, so soll uns jedermann kennen, als Diener Christi und als Haushalter über Gottes Geheimnisse. Das ist das Kennen, das gemeint ist. Das Zweite, was Paulus gebietet, Hegeistai, steigert das nochmal. Die griechische Wurzel dieses Wortes kennen war, das kommt auch vor in Hegemonie. Der Hegemon, das war ursprünglich derjenige, der in der Schlachtordnung seinem Heer vorangeht. Der steht vorne und geht seiner Mannschaft voraus. Und daraus ist dann später derjenige geworden, der die Macht hat, in den Herrschaftsbereich von anderen hineinzusprechen. Ich übersetze das für uns. Hegeistai, hoch Ehren, größte Anerkennung zu jemandem entgegenbringen, in diesem Zusammenhang meint aus freien Stücken jemanden nach vorne stellen und ihm oder ihr die Erlaubnis zu geben, in meinen Herrschaftsbereich, das heißt in mein Leben hineinzusprechen. Das meint größte Anerkennung entgegenbringen. Ich sage, ich will Gott ehren. Ich will tun, was er sagt. Und deshalb darfst du in mein Leben hineinsprechen. Diese Ehre gebe ich dir. Für eine Trainerin ist die größte Freude, wenn ihre Mannschaft gewinnt. Eine Lehrerin, ein Lehrer freut sich wie Bolle, wenn der Schüler, die Schülerin begriffen hat, was im Unterricht dran war und auf einmal gute Noten dabei herauskommen. Und für jemanden, der mit Gottes Wort umgeht, ist das der größte Moment. Die größte Dankbarkeit, glaube ich, auch, die wir haben können, wenn jemand mit dem Herzen hört und sagt, ja, ja, das, was du sagst, das verändert mein Leben, das ist mir wichtig. Diese Ehre zu empfangen, das ist, glaube ich, das Allergrößte, was man bekommen kann. Und darum ist die größte Ehre, dass ich jemanden, egal ob es mir nun immer passt, was der andere sagt, das Vertrauen entgegenbringe und erlaube, von Gottes Wort her in mein Leben hineinzusprechen und mich zu unterweisen und zu korrigieren. Also, was sagen die beiden Gebote? Erstens, sieh diejenigen, die deine Gemeinde leiten, von ihrer Aufgabe her an, dir Gottes Wort zu sagen. Und zweitens, gib ihnen wegen deiner Aufgabe und um des Wortes Gottes willen das Größte und Beste, was du zu geben hast, nämlich das Vertrauen, dass sie dir in dein Leben hineinsprechen, dich unterweisen und korrigieren dürfen. Kein Klatschen für jemanden, darum geht es nicht. Darum geht es überhaupt nicht. In einer schönen Geschichte über den großen Charles Spurgeon heißt es, dass nach einer Predigt jemand zu ihm kommt und sagt, das war eine großartige Predigt. Und Spurgeon sagt, ich weiß, das hat der Satan mir auch schon gesagt. Versteht mich richtig. Ich sage nicht, dass ihr niemals sagen euch, war eine tolle Predigt, also kein Lob oder sowas. Das habe ich nicht gesagt. Unsere Arbeit kann ja manchmal auch entmutigend sein, das muss man einfach mal so sagen. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Also ich sage, behandelt eure Leute wie einen Freund oder eine Freundin. Ermutigt und betet für sie. Teilt Freundschaft und sagt, danke, das und das hat mir geholfen. Etwas zu lernen, in meinem Leben etwas zu verändern und so weiter. Das ist großartiges Lob. Und das führt uns zum dritten Punkt. Warum sorgt dieses Verhalten gegenüber denen, die mit Gottes Wort umgehen, nun dafür, dass wir insgesamt vorankommen auf dem Weg, Orte der Hoffnung zu werden? Ich glaube, um das zu antworten, ist es gut, wenn wir uns noch einmal vor Augen führen, wer denn damals eigentlich da in Thessaloniki saß in der Gemeinde. Ich weiß ja nicht, vielleicht schaut ihr euch auch manchmal um und denkt, boah, wir sind ganz schön verschieden hier und es ist echt nicht so einfach. Ja? Also der oder die, gar nicht so einfach. Aber damals, das kann ich euch wirklich versprechen, die Gemeinde war so viel bunter als alles, was wir uns vorstellen können. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Zuerst einmal zwei völlig unterschiedliche Kulturen. Zum einen die Juden, die mit keinem von den anderen eigentlich etwas zu tun haben wollten, weil es um rein und unrein ging und alle anderen waren nun mal unrein. Zum anderen die große bunte Gruppe der Heiden. Aber da eben auch nicht alles nur einfach Heiden, sondern die Römer, die Besatzer, die Eroberer, für die ein anderes Recht gab. Die Einheimischen, Griechen und die nördlichen Nachbarn Mazedonier. Und dazu dann die bunte Gruppe, die sich nun mal international in so einer Stadt findet. Alle mit weniger Rechten. Ach ja, jede Menge Sklaven und ein paar andere. Was für ein Unterschied, ob ich dahin gehen muss, wo mir jemand sagt, gehen, oder ob ich frei bin, zu tun, was ich will. Und natürlich viele, die wenig hatten und wenige, die ganz viel hatten. Na okay, das ist bei uns heute auch so. Aber alles andere. Große Unterschiede. Paulus beschreibt so eine Gemeinde ähnlich im Kolosserbrief. Da heißt es, es ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Und alle sitzen auf einmal zusammen an einem Tisch und haben den gleichen Status. Unglaublich. Sogar die Sküten sollen dazugehören. Reiter, Nomaden aus dem Gebiet der heutigen Ukraine. Das ist so, damals war das so, wenn man Sküte sagte, das ist so, als würden wir sagen, gestern beim IS, heute in der Gemeindeleitung von der Landeskirche. Schwierig. Oder was für ein Schock. Ich sitze neben meinem eigenen Sklaven, der gehört mir, sitze ich am Abendmahlstisch. Oder noch schwieriger. Auf einmal hat Paulus gesagt, bei seinem letzten Besuch, kurz vorher da gegangen ist, hat er gesagt, und der hat echt Ahnung. Der kann das Wort auslegen, du nicht. Ja, der Sklave ist derjenige, der dir sagt, was du zu tun hast. Unglaublich. Ja, unglaublich. Es ist unglaublich. Es ist eigentlich undenkbar. Sogar eigentlich für die gesamte antike Welt. Mit diesen klaren Hierarchien, Privilegien, Abstufungen zwischen oben und unten, frei und unfrei, drinnen, draußen Bürger, Ausländer, Römer und Rest Grieche und Barbar, rein und unrein. Eine endlose Liste von Unterscheidungen, die dafür sorgte, dass ganz fein geschichtet war, wie diese Gesellschaft war. Und jeder wusste, wie die Gesellschaft war. Und wer sich dagegen auflehnte, dem sagte man, wie es richtig war. Ganz eindeutig. Und auf einmal heißt es, nö, alle zusammen an einem Tisch. Lebt das. Wie sollte also besser sichtbar werden, als im Miteinander in der Gemeinde, das mit Jesus etwas ganz anderes und Neues angefangen hat und dass es Hoffnung gibt, so verzweifelt meine Lage da vielleicht auch manchmal ist, in dieser Welt, in meiner Position. Und woanders als im Umgang mit Macht, Einfluss und im Zugang zu Ressourcen, wird deutlicher, wie in einem Brennglas, dass in einer Gemeinschaft etwas anders geworden ist. Das merken wir doch auch. Wir sagen, alles soll anders sein, aber über meinen Geldbeutel, da bestimme nur ich, ja, sonst keiner hier. Oder auch, ja, wer hat hier das Sagen? Du? Na, also wenn du zu viel sagst, dann bin ich doch mal weg, dann gehe ich. Wem erlauben wir was? Wo könnte die Gemeinde deutlicher machen, dass mit Jesus etwas anders geworden ist? Und zwar dann nicht, weil irgendjemand sagt, ich bin hier nun mal und ihr habt alle zu gehorchen, sondern weil man sagt, du hast eine Aufgabe und du bekommst von mir etwas. Und in unserem Miteinander ändert sich etwas. Wo wir so, wie Paulus es schreibt, miteinander leben, leben wir öffentlich, dass es Hoffnung gibt. Jesus als das eine und letzte Wort Gottes hat die Macht, alles zu ändern. Auch manchmal wie fest betoniert erscheinende Beziehungen und Verhältnisse zwischen uns. Bei ihm kann alles anders werden. Trotz aller langgehegten Vorurteile und vielleicht sogar trotz eines blanken Hasses manchmal, den auch die Menschen damals vielleicht füreinander empfanden, hat Jesus in dieser Gemeinde Menschen zusammengestellt und gesagt, ihr seid jetzt eine neue Familie. Wie werden die ihr miteinander leben? Jesus spricht von seiner Familie, gilt das auch für Sklaven? Will ich Familie sein mit meinem Sklaven? Gott spricht in mein Leben, sein Wort ist unendlich wichtig für mich. Gilt das auch, wenn mir das irgendein Ausländer sagt? Einer, von dem ich vielleicht so gar nichts halte, wenn ich den mal so angucke? Und diese Fragen kennen wir doch auch. Darf mir Gottes Wort auch jemand sagen, der mir unsympathisch ist? Darf mir überhaupt jemand von Gott her ins Leben sprechen oder lasse ich den da vorne reden und mache weiter mein Ding? Da wird sich in der Tat nichts ändern. Da bleibt die Hoffnungsfunzel eine Hoffnungsfunzel. Paulus macht deutlich, dass Autorität und Wertschätzung nur von innen freiwillig zuerkannt werden können, um des Wortes Gottes willen, um Jesu willen. Und wer Autorität hat, soll sie dann nicht wie einen Raub an sich reißen, wie einen persönlichen Besitz, sondern mit Demut und wie geliehen aus Gottes Hand nehmen, weil alle Autorität allein Gott in Jesus als seinem Wort zukommt. Paulus verwendet im 1. Thessalonicher Brief immer und immer wieder diese Anrede: Brüder und Schwestern, Brüder und Schwestern, Brüder und Schwestern. Und daraus wächst bis heute noch jede Hoffnung, weil sich unsere Welt zwar äußerlich unendlich verändert hat seit damals, aber im Innern dann eben doch noch die alte geblieben ist. Immer noch zählen oben und unten, Macht und Ohnmacht, drinnen und draußen. Und wie groß ist die Versuchung, auch in der Gemeinde da einfach weiterzumachen, da einfach mitzumachen. Und darum glaube ich, dass wir in diesen Versen, liebe Schwestern und Brüder, heute gefragt werden, welche Autorität wir Gottes Wort geben und darf es bei uns anders sein. Amen.